19.23 Uhr ist es. Sie hören den Kontrafunk mit dem Abendjournal. Über den Tag gegen Islamfeindlichkeit haben wir in der letzten Stunde schon gesprochen. Der wird am Sonntag sein. Aber heute war für viele Muslime auch ein bedeutsamer Tag. Der letzte Freitag im Ramadan nämlich wird von vielen Muslimen auch als Al-Quds-Tag bezeichnet. Al-Quds steht dabei für Jerusalem und jahrelang gab es da auch in Deutschland Demonstrationen, auf denen Israel der Tod gewünscht wurde. Wir wollen reden über diesen Tag und was er mit dem aktuellen Krieg im Mittleren Osten auch zu tun hat. Dazu begrüße ich jetzt meinen Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon. Hallo Colin.
Hallo Romy.
Erstmal Colin, was genau ist dieser Al-Quds-Tag? Wo kommt das her?
Ja, der Al-Quds-Tag ist eine Erfindung des Ayatollah Khomeini im Jahre der Revolution im Iran, der Islamischen Revolution 1979, hat er diesen Tag im August eingeführt, um an dem letzten Freitag im Ramadan, das haben wir heute, ein Zeichen der muslimischen Solidarität gegen Israel zu erklären, das er als Feind der Menschheit darstellte. Und dabei verknüpfte er ganz ausdrücklich den modernen Staat Israel mit dem jüdischen Stamm aus dem Koran, der Quraysh, der Imam Ali, der erste Imam des Schiitentums, an einem einzigen Tag 700 Männer abgeschlachtet hat. Khomeini stellte das also als Ziel vor, das man auch heute praktizieren sollte. Also das ist ein durchaus problematischer Feiertag. Und wie du richtig gesagt hast, wurde es stark kontrovers diskutiert, dass es auch in Deutschland gefeiert wurde.
Wurde der Al-Quds-Tag heute auch im Iran öffentlich groß begangen mit Aufmärschen oder gelten da im Krieg jetzt andere Regeln?
Ja, das Regime hat versucht, seine Leute auf die Straße zu bringen. Der Außenminister Abbas Araghchi sprach von Millionen. Auf den Bildern, die im Internet zu sehen waren, habe ich eher so Tausende gesehen. Aber das geschah unter unglücklichen Vorzeichen, weil die Israelis haben jetzt mit dem wahrscheinlich zweiten Stufe dieses Krieges begonnen, dem Drohnenangriff. Das heißt, sie haben die völlige Lufthoheit über den Iran. Sie haben eigentlich nichts mehr zu befürchten. Sie fliegen sogar mit Tankflugzeugen voller Benzin über feindliches Gebiet, weil sie so eine Lufthoheit haben. Und sie fliegen eben auch mit zum Beispiel mit Herkulesmaschinen voller Drohnen über den Iran, dass sie sehr nah an das weit entlegene Teheran von Israel aus gesehen kommen und dort massenweise Drohnenschwärme in die Luft rauslassen. Und da hat man im Internet schon gesehen in den letzten Tagen, dass Drohnenangriffe auf Positionen der Revolutionsgarden, auf Checkpoints in der Stadt stattfinden. Das war ja doch sehr gewagt, jetzt heute eine Großkundgebung abzuhalten, bei der zum Beispiel Präsident Pezeshkian und der Außenminister Araghchi mitmarschiert sind. Und es gab auch eine Explosion in Teheran in der Nähe von diesem Marsch. Angeblich soll es sogar das Hauptquartier der Al-Quds-Brigade getroffen haben. Also das ist die Terroreinheit, die früher Qasem Soleimani geführt hat. Und das wäre doch ein sehr symbolischer Akt, während dem Al-Quds-Marsch das Hauptquartier der Al-Quds-Brigade zu bombardieren.
Schauen wir nochmal auf diesen Al-Quds-Tag auch hier in Deutschland. Also ursprünglich kommt es aus dem Iran. Und wie ist denn jetzt dieser Tag nach Deutschland gekommen?
Ja, in Hamburg gab es dieses Islamische Zentrum, auch bekannt als Blaue Moschee, die schon seit 1962 dort aktiv war. Aber das hat sich so als Zentrale des islamischen Regimes in Deutschland herausgebildet. Wir wissen, in Hamburg gibt es sehr viele Iraner. Das liegt einfach daran, dass das einfach ganz klischeemäßig viele Iraner mit dem Teppichhandel zu tun hatte. Und für einen Teppichhandel braucht man einen Hafen. Deshalb leben in Hamburg sehr viele Iraner. Ungefähr die Hälfte der Diaspora lebt allein in Hamburg und deshalb auch diese Moschee, diesen Tag in Deutschland ins Leben gerufen hat, unter der Führung vor allem von einem Ayatollah namens Reza Ramesa, der 2009 bis 2018 dort Direktor war. Und eine wichtige Person im Iran ist. Er ist sogar Mitglied des Expertenrates, das jetzt dafür zuständig war, den neuen Führer zu bestimmen. Also diese blaue Moschee war ein Hotspot für den iranischen Terror und für die Hisbollah in Deutschland war zum Beispiel Führungsorganisation in der islamischen Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden, eine Gruppe von 150 schiitischen Gruppen und Organisationen in Deutschland. Es war Mitglied im berüchtigten Zentralrat der Muslime, das den Muslimbrüdern sehr, sehr nahe steht, und entsendet sogar Vertreter in den Beirat für islamische Theologie an der Humboldt-Universität. Also die waren sehr etabliert, bis man angefangen hat, da ein bisschen genauer hinzugucken. Und das lag an Druck von zum Beispiel deutsch-israelischen Gesellschaft, des Zentralrats der Juden, auch so Leute wie Journalist Ben Weintal und auch die AfD hat da immer wieder darauf hingedeutet, dass diese Moschee eigentlich eine terrornahe Geheimdienstzentrale des iranischen Regimes ist, bis sie endlich dann 2024 sogar von Nancy Faeser verboten wurde.
Aber trotzdem gab es ja in den letzten Jahren immer wieder Kundgebungen, Demos am Al-Quds-Tag auch in Deutschland. Wie sind die in der Regel abgelaufen?
Naja, es ging wirklich um Israel-Hass. Also da wurde ganz klar zur Vernichtung von Israel aufgerufen. Der Spruch Juden ins Gas wurde dort skandiert oder Kindermörder Israel. Das lief alles eigentlich so ein bisschen unter dem Radar, bis es diesen Fall Nemi El-Hassan gab. 2021 sollte diese junge YouTuberin Moderatorin werden beim WDR. Und wurde von allen gefeiert, bis junge konservative YouTuber, also sprich unser Gast auf Kontrafunk, Irfan Pezi, mein Mitautor, und die YouTuber Vulgäre Analyse und Idiotenwatch, ein Video gefunden haben, wo diese Nemi El-Hassan auf dieser Al-Quds-Demo zu sehen war und judenfeindliche Parolen gerufen hat, israelfeindliche Parolen gerufen hat. Und das wurde dann so ein großer Skandal. Also der Kulturbetrieb hat zuerst versucht, diese Frau in Schutz zu nehmen, bis dann die Springerpresse aufgesprungen ist. Bild und Welt haben das auch gebracht. Und man erst zum ersten Mal wirklich darauf aufmerksam geworden ist, was eigentlich auf dieser Al-Quds-Demo vor sich geht. Und da haben also Leute wie Beatrix von Storch von der AfD sich ganz stark dafür eingesetzt, diese Demo zu verbieten. Schließlich 2021 nach dem Nemi El-Hassan-Skandal auch die CDU und FDP in Berlin. Und seit 2021 findet die Veranstaltung in Berlin zumindest nicht mehr statt.
Du sagst in Berlin nicht mehr. Wie sieht es in anderen großen Städten in Deutschland aus? Gab es da heute irgendwo Demos?
Naja, das Ganze ist ein bisschen in den Untergrund gegangen, sage ich mal. Also Frankfurt, Hamburg und Berlin waren die großen Zentren des Al-Quds-Marsches. Und da habe ich jetzt mich erkundigt bei den Pressestellen der Polizei und der Ordnungsämter. Und es gibt keine angemeldete Al-Quds-Demos dieses Jahr. Aber die Aktivistin Caroline Preißler, die ja immer auf diese Demos geht und da eine Gegenstimme erhebt, hat mir gesagt, dass im Prinzip diese Sachen sich einfach umetikettieren. Das ist wie ein Hütchenspiel. Die geben sich einfach neue Namen, auch wie die terroristischen Gruppen oder islamistischen Gruppen, wenn sie verboten werden. Das heißt, wir haben dieses Jahr ganz viele Anti-Israel-Demos und Anti-Kriegs-Demos, die jetzt Freitag, Samstag und Sonntag am Wochenende in Berlin laufen werden. Und das wird wahrscheinlich einfach das Auffangbecken für die Leute werden, die früher auf die Al-Quds-Demos gegangen sind.
Diese Muslime, die früher auf die Al-Quds-Demos gegangen sind in Deutschland, da mitgelaufen sind und die Parolen mitgebrüllt haben, ist das eine Minderheit radikalisierter Muslime oder hat diese ganze Al-Quds-Bewegung allgemein Akzeptanz unter Muslimen?
Naja, wir haben ja vorhin gehört in deinem Gespräch mit Astrid Waber-Mantay, dass es diese Islamismus-Studie gab mit bis zu 40% Zustimmung unter jungen Muslimen für den radikalen Islam. Und das ist ein ganz, ganz handfestes Problem. Ja, wir sehen auch, dass es jetzt Terroranschläge gibt, die eher so graswurzelmäßig organisiert sind. Also es gibt Anschläge auf Synagogen, Anschläge auf jüdische Einrichtungen, Anschläge auf, in Norwegen gab es einen Anschlag jetzt auf die amerikanische Botschaft. Und das sind so Leute, die sich eher im Internet radikalisieren oder auf der Straße oder wie auch immer. Das ist ganz schwer zu überwachen, sowas. Und das spricht doch stark dafür, dass dieser Radikalisierungseinfluss des islamischen Regimes Früchte trägt in Deutschland. Und deshalb ist es, finde ich, verfehlt zu sagen, dass dieser Krieg im Iran uns nichts angeht, weil diese Strukturen, die gibt es auch ganz stark hier in Deutschland, die sind überall verwurzelt. Das trägt ganz offensichtlich zu einer radikaleren Stimmung unter jungen Muslimen bei.
Ja, es gibt ja in Deutschland auch Anhänger und Parteigänger des iranischen Regimes. Wie sind die organisiert? Also wie verständigen die sich oder sind das Einzelpersonen? Wie schätzt du das ein?
Das alles ist auch wieder so ein bisschen in den Untergrund gegangen. Also wie gesagt, nach dem Verbot der Blauen Moschee 2024 und auch ihres Ablegers, des Islamischen Vereins Bayern in München, mussten die sich sozusagen umbenennen. Also es gab damals laut Verfassungsschutzbericht 1050 bekannte Hisbollah-Agenten in Deutschland und eine unbekannte Zahl von iranischen Schläferzellen dazu. Und diese Leute sind nicht weg, nur weil die Blaue Moschee geschlossen ist. Sie klagen ja sogar gegen ihre Schließung. Zwei der angehörigen Vereine klagen dagegen und versuchen es aufgehoben zu bekommen. Aber diese Menschen sind meines Wissens nach, und ich habe den Journalisten Ben Weintal auch gefragt, die sind nicht irgendwie verhaftet oder deportiert worden, sondern die existieren in Deutschland weiter. Die sind halt eher dann in den Untergrund gegangen. Und es gab ja Anschläge zum Beispiel auf die iranische Opposition. Wir haben in Hamburg im Januar, glaube ich, eine Messerstecherei auf einer iranischen Oppositionsdemo erlebt. Es gab während den letzten 5 Jahren wiederholt Anschläge auf Synagogen zum Beispiel, die iranischen Einfluss aufzeigen. Sogar ein Hells Angels-Führer aus Köln oder später Mönchengladbach hat wohl vom Iran aus einen Anschlag auf eine Synagoge in Essen organisiert, indem er seine Hells Angels Kontakte da genutzt hat, um diesen Anschlag auf die Synagoge zu organisieren. Und gerade eben gestern gab's in Rotterdam einen Anschlag auf eine Synagoge. Also das ist ein virulentes Problem hier und es wird tatsächlich irgendwo unter den Teppich gekehrt.
Jetzt ist Krieg im Iran. Die USA und Israel haben ja schon einen Großteil der Führungsmannschaft des Regimes getötet. Der neue Anführer Mojtaba Khamenei hat dem Westen mit Vergeltung gedroht. Zumindest wurde eine solche Botschaft vorgelesen. Man weiß ja nicht, wie es ihm geht gesundheitlich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses Vorgehen der USA und Israels eben mit der Tötung der Anführer dort, dass das bei den Anhängern des Mullah-Regimes hierzulande, also in Deutschland, eine ziemliche Wut auslöst. Müssen wir da jetzt erst recht verstärkt mit Anschlägen rechnen? Also rechnen die Sicherheitsbehörden damit?
Auf jeden Fall, das ist ja schon im Laufen. Ich habe den gestrigen Anschlag in Rotterdam erwähnt. Es gab eine Bombe vor einer Synagoge in Lüttich in Belgien. Es gab diesen Bombenanschlag auf die US-Botschaft in Norwegen. Und in den Vereinigten Staaten gab es in den letzten Tagen ein halbes Dutzend islamisch motivierter Anschläge in New York. Bei dieser Demo hat ein Mensch versucht, eine Nagelbombe zu werfen, die zum Glück nicht gezündet ist. Auf eine rechte Demo. In Michigan ist gestern ein Mann mit Migrationshintergrund mit einem LKW in eine Synagoge voll Kinder gefahren und wurde dabei erschossen. Und an einer Universität in Virginia wurde ein Mann erschossen von jemandem, der auch Allahu Akbar rief. Das sind die Hintergründe noch in der Aufklärung. Aber dieser Graswurzel islamischer Terror, der läuft, der ist allgegenwärtig um uns herum. Es wird noch nicht von den Medien besonders thematisiert.
Über die Bedeutung des Al-Quds-Tages, gerade in Zeiten des Krieges im Iran und ja, die Auswirkungen sprach ich mit meinem Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon, der sich mit dem Thema Islamismus weltweit seit langem beschäftigt und auch mehrere Bücher darüber geschrieben hat. Dankeschön, Colin.